In unserem fortlaufenden Studium des Propheten Jesaja kommen wir heute zu den Kapiteln 35 bis 39. Die Kapitel 36 bis 39 bilden ja für sich einen eigenen Teil, nämlich den Mittelteil in Jesaja. Kapitel 35 ist also noch das letzte Kapitel des ersten großen Teils. 35, Vers 1. Die Wüste und das dürre Land werden sich freuen und die Steppe wird frohlocken und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja, frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben. Die Pracht des Karmel und Scharons. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn. Die Pracht unseres Gottes, stärket die schlaffen Hände und befestigt die wankenden Knie. Saget zu denen, welche zaghaften Herzens sind, seid stark, fürchtet euch nicht, siehe, euer Gott kommt. Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und aufjauchzen wird die Zunge des Stummen. Denn es brechen Wasser hervor in der Wüste und Bäche in der Steppe. Und die Kimmung wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Wohnstätte der Schakale, wo sie lagern, wird Gras nebst Rohr und Binse sein. Und daselbst wird eine Straße sein und ein Weg und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Wege wandelt, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Da selbst wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, noch da selbst gefunden werden. Und die Erlösten werden darauf wandeln. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. In diesen Versen 1 und 2 und dann auch wieder in Vers 7 wird die Wüste im tausendjährigen Reich beschrieben, die aufblühen wird. Das Land Israel soll ja gemäß der Verheißung an Abraham 1. Mose 15, Vers 18, schließlich einmal das ganze Gebiet vom Nil, dem Strom Ägyptens, bis zum Euphrat umfassen. Ich sage der Strom Ägyptens, nicht der Bach Ägyptens. Ich war in den Grenzangaben in 4. Mose. Dort wird als Südgrenze angegeben der Bach Ägyptens. Nachal Mitzrayim, das ist das Wadi El Arish, ganz in der Nähe, wo heute die Grenze zwischen Israel und Ägypten verläuft. Das wird auch am Anfang des tausendjährigen Reiches so sein, dass die Grenze dort durchgeht, denn das Wadi El Arish, also Nachal Mitzrayim, wird auch in Hesekiel 47 bei der Landverteilung im tausendjährigen Reich erwähnt. Aber die Verheißung in 1. Mose 15, 18 geht darüber hinaus, denn dort spricht Gott über den Nahar Mitzrayim. Das ist der Strom Ägyptens, das ist der Nil. Und es wird so sein, dass das Volk Israel sich stark vermehren wird im tausendjährigen Reich, so wie auch die anderen Völker. Durch die Drangsal wird ja die Menschheit ganz stark dezimiert werden. Aber im tausendjährigen Reich wird die Menschheit sich wieder vermehren und so auch das Volk Israel und da wird man immer mehr Platz benötigen. Und so wird also auch die ganze Sinai-Wüste vom Nil her wird schließlich für Wohnraum benötigt werden und da wird die Wüste nach dieser Verheißung aufblühen und wird so bewohnbar werden. Also die Sinai, die Negev-Wüste und auch die Wüste Juda wird bewohnbar werden. In den Versen 3 bis 4 finden wir die Botschaft von Gottes Kommen in diese Welt. Siehe, euer Gott kommt. Das wird die Verzagten aus Israel ermutigen. Darum steht hier, seid stark, fürchtet euch nicht. Aber der Herr Jesus wird nicht nur kommen, um den gläubigen Überrest, der sich in der Drangsal dem Herrn zuwenden wird, zu befreien und zu erretten, sondern wird auch kommen als Richter über die gottlose Welt. Und darum haben wir hier beides. Euer Gott kommt, Rache kommt, die Vergeltung Gottes, im Blick auf die Gottlosen. Er selbst kommt und wird euch retten, im Blick auf den Überrest, der umkehrt. Aus Israel und aus den übrigen Völkern. Dann in den Versen 5 bis 6 finden wir die Aussage, dass beim Kommen des Messias Blinde, Taube, Lahme und Stumme geheilt werden. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Nun hat sich das aber auch bei dem ersten Kommen des Herrn Jesus schon erfüllt. Das sind eben die Zeichen des Messias gewesen, um ihn auszuweisen, dass er der ist, der einmal regieren wird als König über alle Könige. Darum musste der Herr auch schon bei seinem ersten Kommen diese Zeichen tun. Wir sehen in Matthäus 11, dass Johannes der Täufer, der ja den Herrn Jesus als Messias angekündigt hatte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt, er wurde dann später verhaftet und kam in die Todeszelle in der Burg Machaerus. Und schließlich wurde er ja von Herodes Antipas enthauptet. Und noch kurz vor seinem Tod in seiner Todeszelle sind plötzlich Zweifel gekommen, ob Jesus von Nazareth wirklich der Messias ist. Und er ließ Leute senden, die sollten fragen, bist du wirklich der, der kommen soll? Und dann sagt der Herr, geht zu ihm und erzählt, was ihr seht, dass eben all diese Kranken gesund werden. Das sollte ihn nochmals bestätigen. Der Herr Jesus ist der Messias, auch wenn er damals noch nicht die Weltherrschaft übernommen hatte. Denn das sollte beim ersten Mal nicht geschehen, erst beim zweiten Mal. Aber diese Zeichen bei seinem ersten Kommen waren wie ein Unterpfand, wie eine Bestätigung im Voraus, dass er wirklich der Messias ist. Und wenn wir Hebräer 6, Vers 5 aufschlagen, da finden wir einen ganz interessanten Ausdruck. Hebräer 6, Vers 4. Denn es ist unmöglich, diejenigen, welche einmal erleuchtet waren und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters und abgefallen sind, wiederum zur Buße zu erneuern, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn zur Schau stellen. Nun, hier wird gesagt, dass man die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters schmecken konnte. Was Wunderwerke sind, das ist klar. Das waren die Wunder, die der Herr Jesus getan hat und dann auch manche seiner Nachfolger, die Apostel und über den Apostelkreis hinaus ausdrücklich Stephanus und Philippus. Von mehr Personen wird das nie namentlich gesagt. Ja, und hier wird das nun genannt, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Das ist ein rabbinischer Ausdruck, das zukünftige Zeitalter, Haolam Haba. Das war in der rabbinischen Sprache die Bezeichnung für das Reich des Messias. Jetzt, sagen die Rabbiner, leben wir in diesem Zeitalter, Haolam Hazeh. Aber wenn der Messias kommt als König, dann ist Haolam Haba. Das künftige Zeitalter. Und das Neue Testament bestätigt diese Einteilung in heilsgeschichtliche Zeitalter. Denn der Apostel Paulus sagt in Epheser 1, Vers 21, der Herr Jesus steht über, sein Name steht über allem, sowohl in diesem Zeitalter als auch in dem zukünftigen Zeitalter. Und auch der Herr Jesus redete so. In Matthäus 12 spricht er von diesem Zeitalter und von dem künftigen Zeitalter. Also das künftige Zeitalter ist das tausendjährige Reich. Und nun nennt der Hebräerbrief diese Wunderwerke der Apostel und Jünger im Neuen Testament Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Das heißt, es waren Wunder, die eigentlich auf eine andere Zeit hinwiesen, auf das tausendjährige Reich. Und dort werden einmal alle Menschen gesund werden. Es wird im tausendjährigen Reich keine Lahmen mehr geben und keine Blinden. Alle werden gesund werden. Aber für die Zeit damals war das nicht das Normale, sondern diese Wunder waren ein Vorgeschmack auf die künftige Zeit. Aber wichtig, das war nicht ein Vorgeschmack für dieses Zeitalter, in dem wir immer noch leben als Gemeinde. Das heißt, es sollte nicht so kommen, dass in der Zeit der Gemeinde es normal werden würde, dass man nicht mehr blind ist, dass man nicht mehr lahm ist und so weiter. Nein, diese Zeichen des Herrn und der Apostel und Jünger war ein Vorgeschmack, das kommt alles noch. Aber das ist das Normale für das künftige Zeitalter, nicht für dieses Zeitalter. Und so sehen wir eben Jesaja 35,5, dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Aber der Herr Jesus musste bei seinem ersten Kommen diese Zeichen tun, um klarzumachen, dass er der ist, der einmal das Problem der Krankheit endgültig beseitigen wird hier auf Erden, wenn er kommt als König. Darum also diesen Ausdruck muss man sich gut merken, die Wunderwerke des zukünftigen Zeitalters. Auch in Jesaja 29, 18 bis 19 und 24 finden wir Hinweise auf diese Wunder des Messias. Und darum sind die Evangelienberichte so wichtig über Zeichen und Wunder. Denn die gehören mit dazu, damit wir belegen können, dass der Herr Jesus wirklich der Messias war. Und nicht diese etwa über 50 falschen Messiasse, die nach seinem Kommen bis heute im Judentum aufgetreten sind und die diese Zeichen nicht vorlegen konnten. In 35, 8 und 9 haben wir von einer sicheren Straße gelesen, die durch die einstige Wüste gehen wird. Und das ist diese Straße, die auch schon erwähnt wurde in Kapitel 19, 23. Also das ist nun Repetition. Kapitel 19 ist dieses herrliche Kapitel über die Zukunft Ägyptens. Und da steht, an jenem Tag wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien. Und die Assyrer werden nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tage wird Israel das Dritte sein mit Ägypten und mit Assyrien, ein Segen inmitten der Erde. Denn der Herr der Heerscharen segnet es und spricht, gesegnet sei mein Volk Ägypten und Assyrien meine Hände Werk und Israel mein Erbteil. Es geht in Kapitel 19 um das tausendjährige Reich. Nicht wahr? Schon in Vers 1 sehen wir das Kommen des Herrn. Siehe, der Herr fährt auf schneller Wolke und kommt nach Ägypten. Das ist die Wiederkunft Christi, die gleich an den Anfang dieses Kapitels gesetzt wird. Und dann am Schluss sehen wir, dass Gott mit Ägypten und mit Assyrien, Assyrien ist das Gebiet des heutigen Nordirak, das ist das Kerngebiet von Assyrien. In der Geschichte konnte es auch bedeutend mehr umfassen, also auch dann das ganze Gebiet von Libanon bis Pakistan, was heute wesentlich islamische Welt ist. Aber das Kerngebiet ist eben Nordirak. Und so sagt diese Stelle, dass es eine Straße geben wird von Ägypten nach dem Nordirak hin, Und die geht natürlich durch Israel hindurch. Das ist diese sichere Straße, die geht dann durch die Sinai-Wüste, durch die Negev-Wüste hindurch und hinauf bis in den Nordirak. Aber das wird keine Wüste mehr sein, erklärt uns Jesaja 35, sondern das ganze Land wird aufblühen und diese Straße wird eine sichere Straße sein. Also eine ganz andere Sicht dieser Welt, als wie sie heute aussieht. Dann wird Frieden sein im Nahen Osten. Aber ohne den Friedensfürsten, den Sar Shalom, wie der Herr Jesus in Jesaja 9 genannt wird, ist dort kein Friede möglich. Aber das wird kommen. Und man kann verstehen, dass für ägyptische Christen Jesaja 19 ein ganz besonderes Lieblingskapitel ist. Diese Ausdrucksweise, wenn Gott sagen wird, Ägypten, mein Volk, das ist fantastisch. Aber in diesem Kapitel wird eben erklärt, die Ägypter werden den Herrn erkennen. Jesaja 19, 21. Und der Herr wird sich den Ägyptern kundgeben und die Ägypter werden den Herrn erkennen an jenem Tage. Das ist noch Zukunft für Ägypten. Aber das ist natürlich wichtig. An jenem Tag, wenn der Herr eben kommen wird, wird das geschehen. Das heißt also, heute kennt Ägypten nicht den Herrn. Also der Gott, der hauptsächlich in Ägypten verehrt wird, das ist nicht der Herr. Und Vers 10 schließt Jesaja 35 ab mit dieser ewigen Freude, dieser bleibenden Freude für Israel. Und die Befreiten des Herrn, das ist der Überrest aus Israel, werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Die allerletzten, die der Herr zurückführen wird aus den Ländern dieser Welt, aus der Zerstreuung, die werden erst kommen, wenn der Herr Jesus schon zurück ist. In Hesekiel 39 lesen wir, und dabei müssen wir bedenken, ab Kapitel 40 in Hesekiel wird das tausendjährige Reich beschrieben. Und gerade davor in Hesekiel 39, Vers 28 steht, und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, indem ich sie zu den Nationen weggeführt habe und sie wieder in ihr Land sammle und keinen mehr von ihnen dort übrig lasse. Und ich werde mein Angesicht nicht mehr vor ihnen verbergen, wenn ich meinen Geist über das Haus Israel ausgegossen habe, spricht der Herr, der Ewige. Hier wird von dieser künftigen Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang des tausendjährigen Reiches gesprochen. Das wird ja auch in Joel 3 beschrieben. Und dann erst gilt, werde sie wieder in ihr Land sammeln und keinen mehr von ihnen dort übrig lassen. Erst dann wird die jüdische Diaspora, die Zerstreuung in den Völkern, endgültig ein Ende finden. Das ist sehr wichtig. Es gibt ja viele Stellen, die sprechen davon, wie Gott in der Endzeit sein Volk sammeln wird aus allen Völkern und wie sie zurückkehren in ihr Land, und zwar noch bevor der Herr Jesus wiederkommt. Aber nirgends wird gesagt, dass Gott alle zurückführt. Nur viele werden zurückkehren aus allen Teilen der Welt, und bis heute sind 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten, aus über 130 verschiedenen Ländern zurückgekehrt. Aber nicht alle. Und es ist wichtig, dass man das weiß. Es gibt nämlich Leute, die sagen, ach, das mit dieser Endzeitprophetie und Israel könnt ihr vergessen. Ihr könnt ja einmal ausrechnen, wie lange es ging, bis jetzt so viele Juden im Land sind. Jetzt kann man ausrechnen, wie lange es noch geht, bis wirklich alle Juden aus Amerika, alle Juden aus Kanada, alle Juden aus der übrigen Welt zurückgekehrt sind. Dann wird es, wenn man das in dem gleichen Tempo berechnet wie geschehen, dann wird das natürlich noch vielleicht 200-300 Jahre gehen. Falsch. Es geht gar nicht darum, dass alle vorher zurückkehren. Die Letzten kehren erst zurück, wenn der Herr da sein wird. Und hier in Vers 10 lesen wir noch von diesen Befreiten des Herrn, die zurückkehren nach Zion mit Jubel. Das sind übrigens dieselben wie in Matthäus 24, wo die Ankunft des Sohnes des Menschen beschrieben wird in Macht und Herrlichkeit. Und dann heißt es, er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall, damit sie die Auserwählten versammeln von allen vier Winden her. Matthäus 24, 31. Zusammenhang 29 bis 31. Diese Auserwählten, das sind die Auserwählten aus Israel, die dann aus der Diaspora, aus der Zerstreuung noch heimgeführt werden. Und jetzt kommt ein ganz neuer Abschnitt in Jesaja. Kapitel 36, 1. Und es geschah im 14. Jahre des Königs Hiskia. Da zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und der König von Assyrien sandte von Lachis den Rabschake zum König Hiskia mit einem großen Heere nach Jerusalem. Und er hielt an der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Walkerfeldes. Da gingen zu ihm hinaus Eliakim, der Sohn Hilkias, der über das Haus war, und Schebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Geschichtsschreiber. Jetzt kommen vier Kapitel, 36 bis 39, die erzählen die Geschichte Hiskias. Man fragt sich, warum in diesem prophetischen Buch, und es ist das größte prophetische Buch der Bibel, Jesaja mit 66 Kapiteln, warum finden wir hier Geschichte? Und es ist eine Geschichte, die nicht nur hier erzählt wird, sondern sie wird ja erzählt in 2. Könige 18 bis 20 und in der Parallelstelle 2. Chroniker 29 bis 32. Und so, zusammen mit Jesaja wird diese Geschichte dreimal im Alten Testament erzählt. Wo findet man sonst im Alten Testament eine Geschichte, die dreimal erzählt wird? Nur hier. Aber das hat natürlich schon etwas zu bedeuten. Also irgendwie muss die Geschichte Hiskias eine ganz herausragende geistliche Bedeutung haben. Und wir werden gleich sehen, ja, sie hat eine enorme prophetische Bedeutung. Aber schauen wir uns mal kurz den Hintergrund an. Die Stellen in 2. Könige und 2. Chroniker machen klar, Hiskia wurde mit 25 Jahren König. Insgesamt regierte er 29 Jahre. Nach strenger biblischer Chronologie war das 727 bis 698 vor Christus. Das entspricht dieser Chronologie, die wir einmal hier an einem Bibelstudientag behandelt haben und die man auch im Internet gratis herunterladen kann. Oder mindestens auf Anfrage an info@rogeliebe.ch. Dann kriegt man diese ganze Chronologie. Diese Zeit von Hiskia war eine sehr schwierige Zeit. Hiskia hatte schlechte Voraussetzungen. Das gottlose, grausame, militärisch grausame Reich Assyrien, Kerngebiet im heutigen Nordirak, beherrschte die Welt des Nahen Ostens. Ein Volk nach dem anderen wurde erobert, unterworfen und dann, um sie gefügig zu machen, wurden sie deportiert. Das war die Politik der Assyrer. Völker von einem Ort zum anderen hinzuführen, um ihre Identität aufzulösen, ihren Willen zu brechen. Assyrien zerstörte im Jahr 722 das Nordreich Israels, das Reich der 10 Stämme, und deportierte die 10 Stämme nach Assyrien. Das geschah während der Regierungszeit von Hiskia. Als etwa 30-jähriger Mann hat er diese schreckliche Geschichte erlebt. Und dazu kommt, sein Vater Ahas, das war ein gottloser Mann, der von Gott abgefallen war und den Götzen diente. Dieser Vater Ahas hatte sich auch freiwillig den Assyrern unterworfen. Das kann man in 2. Könige und zweite Chroniker nachlesen, wenn man die Geschichte vor Hiskia anschaut. Der hat sich freiwillig den Assyrern unterworfen, indem er dachte, die werden mir dann eben entgegenkommen und helfen, und wurde so tributpflichtiger Diener dieses Weltreiches. Und nun in dieser Situation, das Reich Juda ist abhängig von diesem grausamen Weltreich, das Nordreich bereits zerstört, und jetzt, was kommt? In diese Situation hinein kommt König Hiskia. Und die Geschichte in 2. Könige 18 und folgende, 2. Chroniker 29 und folgende, zeigt uns, dieser Mann erlebte eine Umkehr, und dadurch begann er in seinem Königreich eine Reformation einzuführen. Eine Umkehr zu Gott und zu seinem Wort. Also obwohl die Voraussetzungen so schlecht waren für Hiskia, dieser Mann entschied sich, den Weg mit dem Gott der Bibel in Treue zu gehen. Nun sehen wir diesen Hiskia, der eine Reformation eingeführt hatte, in den ersten Jahren seiner Regierung, und dann kamen schwere Prüfungen über ihn. Und diese Prüfungen finden wir jetzt in Jesaja 36 bis 39. Drei große Prüfungen, die sollten testen, wie echt diese Umkehr, diese Reformation war. Also schwere Schläge im Leben sind nicht automatisch ein Beweis, dass wir auf dem falschen Weg sind. Das kann sein, dass Gott uns züchtigt. Aber schwere Schläge sind nicht automatisch ein Beweis, dass wir auf dem falschen Weg sind. Hiskia war auf dem richtigen Weg, aber diese schweren Prüfungen sollten testen, ob die Umkehr Hiskias echt war. Natürlich, Gott wusste das, aber wissen es auch die Menschen um uns herum, ob unser Glaube echt ist. Und das zeigt sich in den Prüfungen. Nun, die erste Prüfung war Angriff der assyrischen Armee auf das Reich Juda. Hiskia kam in schwerste Bedrängnis und erlebte, wie Gott schließlich eingriff und das Reich der Juden befreite. Und so ist diese Geschichte ein Vorgeschmack. Ich habe aufgeführt auf dem Blatt unter Bedeutung der Kapitel 36 bis 39 in Jesaja. Gottes Errettung von Jerusalem zur Zeit Hiskias ist ein prophetischer Vorgeschmack von der Errettung Jerusalems durch den Angriff des endzeitlichen Assyriens. Also, das ist wie ein prophetisches Pfand. Gott will mit dieser Geschichte sagen, so wie das damals bei Hiskia geschah, so wird das garantiert auch in der Endzeit geschehen. Und wir haben ja in Jesaja, ich habe hier einige Stellen zusammengetragen, Jesaja 8, 9 bis 10, 10, Vers 12, 16 bis 19, 24 bis 34, dann in Kapitel 14, 29, 30, 31, 33, haben wir immer wieder diesen Feind Assyrien gefunden, der in der Endzeit Israel überrennen wird. Aber diese prophetischen Abschnitte machen deutlich, dass dann der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit kommen wird und den Überrest der Juden, die umkehren werden in der Not, zu befreien und ins tausendjährige Reich zu führen. Nun, die Geschichte von Hiskia ist gewissermaßen wie ein Pfand, damit man sieht, wie vertrauenswürdig diese Voraussage ist, der künftigen Befreiung Israels. Die ist so glaubwürdig, weil Gott ja schon bei Hiskia gezeigt hat, dass er das kann. Ein riesiges Heer, gegen das niemand etwas vermag, wird geschlagen, und Jerusalem wird befreit. Ich weiß, es ist etwas ganz Ähnliches wie mit dem Berg der Verklärung. Als der Herr Jesus auf dem Berg der Verklärung war, das wird ja in drei Evangelien beschrieben, Matthäus 17 und dann in Parallelen Markus und Lukas. Da war das ein Vorgeschmack auf das tausendjährige Reich. Als die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus den Herrn sahen mit einem strahlenden Gesicht wie die Sonne, Und das sollte ein Vorgeschmack sein, dass er der ist, der wirklich einmal in Macht und Herrlichkeit regieren wird im tausendjährigen Reich. Aber das ist noch nicht jetzt, das kommt erst. Petrus beschreibt uns in 2. Petrus 1 die Bedeutung dieser Erscheinung auf dem Berg der Verklärung. Ich lese 2. Petrus 1, Vers 16. Denn nicht indem wir künstlich erdichteten Mythen folgten, haben wir euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sondern als die der Augenzeugen seiner Majestät gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der prachtvollen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort Befestigter. Ich weiß, die meisten Übersetzungen haben das nicht so genau übersetzt, sondern nur das Wort Befestigt. Aber es ist im Grundtext ein Komparativ. So besitzen wir das prophetische Wort Befestigter, auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Also Petrus sagt, wir haben nicht einfach so über die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gesprochen, sondern wir waren Augenzeugen. Wir haben diese Pracht gesehen auf dem Berg der Verklärung. Und Gott hat damit eine Bestätigung seines Wortes gegeben, dass dies wirklich so geschehen wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Und darum haben wir das prophetische Wort Befestigter. Denn durch die Erscheinung auf dem Berg der Verklärung wurde dieses prophetische Wort für die Zukunft zusätzlich bestätigt, dass es in Erfüllung gehen wird. Nicht wahr? Das merkt man, wenn man mit orthodoxen Juden spricht. Dann sagen sie, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein. Sonst gäbe es ja seit 2000 Jahren Frieden. Und wir müssen erklären, nein, falsch. Er muss das erste Mal kommen und getötet werden, zu werden, wie das in Daniel 9 steht. Der Messias wird kommen und dann wird er ausgerottet werden und nichts haben. Das ist das erste Kommen. Und erst ein zweites Mal wird er kommen. Und da muss man also erklären, das sind zwei Dinge. Er war der Messias, obwohl er noch nicht in Macht und Herrlichkeit geherrscht hat. Aber die Erscheinung auf dem Berg der Verklärung, das war eine Bestätigung, dass das noch kommen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und so ist es auch mit dieser Geschichte von Hiskia. Es ist eine Bestätigung, dass Gott Jerusalem vor Assyrien retten wird. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und wenn wir nochmals daran denken, was wir über den Assyrer bereits gelernt haben in den frühen Kapiteln. Das ist also diese Großmacht, die Israel in der Drangsalszeit von Norden her überrennen wird. Das ganze Land verwüsten wird. In Joel 2 heißt es, das Land ist vor dieser Armee wie der Garten Eden, und danach ist alles verbrannt. In Daniel 11, ab Vers 40 und folgende bis 45, wird dieser Feind beschrieben als der König des Nordens. Und in der erfüllten Prophetie war das immer Großsyrien, das Gebiet von Syrien, Libanon bis Pakistan. Und das deckt sich eben mit dem Ausdruck Assyrer in Jesaja. Das heißt also, die heute islamische Welt von Libanon, Syrien bis Pakistan, die wird sich gegen Israel vereinigen und wird schließlich Israel überrennen. So wie der Assyrer damals gegen Hiskia gekommen war. Aber Israel wird aus dieser Not heraus gerettet werden. Das heißt der gläubige Überrest. Und so sehen wir, haben diese Kapitel eine ganz wichtige prophetische Bedeutung, sehr aktuell für uns, wenn wir heute die Situation der Welt anschauen. Zweiter Punkt bei Bedeutung der Kapitel 36 bis 39. Hiskia lebte in einer dunklen Zeit. Er beschließt, trotz eines gottlosen Vaters, Gott treu zu sein. Er führt das Volk zurück zum Wort Gottes. Und 2. Könige und 2. Chroniker beschreiben vier Bedeutungen. Wiederherstellungen. Erstens, die Heiligkeit des Tempels wird wiederhergestellt. Hiskia hat die Götzenbilder und die Verwüstungen seines Vaters Ahas aus dem Tempel weggetan und den Tempel wieder richtig als Haus Gottes eingerichtet. Zweitens, Hiskia hat den Priesterdienst wieder neu geordnet und eingerichtet. Drittens, Hiskia hat das Passa wieder neu eingerichtet und auf eine freudige Art gefeiert, die einzigartig war in der Geschichte Israels bis dahin. Und viertens hat Hiskia all die Gebote über Abgaben an Gott, an die Priesterschaft, hat er wieder neu geregelt und geordnet. Und so gab es eine richtige Erweckung, eine richtige Umkehr, eine richtige Reformation zu seiner Zeit. Und das trotz der schwierigen Zeit. Diese Erweckung wird in Jesaja nicht beschrieben. In Jesaja werden nur die drei Prüfungen beschrieben, die nach der Reformation kamen. Nächster Punkt auf dem Blatt. Die Erweckung unter Hiskia ist ein Vorbild auf den gläubigen Überrest der Endzeit, der durch die Drangsal hindurch gerettet werden soll. Und ich habe hier viele Stellen aus Jesaja angeführt, die immer wieder in den frühen Kapiteln von diesem Überrest gesprochen haben. Zacharja 13 macht klar, dass in der großen Drangsalszeit nach der Entrückung der Gemeinde wird ein Drittel aus Israel zur Bekehrung kommen. Und zwei Drittel der Bevölkerung werden umkommen in den Kämpfen. Aber ein Drittel wird gerettet werden. Und dieser Überrest, der umgekehrt war in der Zeit von Hiskia, der war ein Vorgeschmack von dieser Umkehr, die in Israel stattfinden wird in der Zukunft. Nun, die drei Prüfungen in diesen Kapiteln, Kapitel 36 bis 37, das ist die erste Prüfung durch den Feind als brüllender Löwe. Assyrien kommt mit seiner Armee gegen Hiskia. In 1. Petrus 5, Vers 8 wird uns Gläubigen gesagt, dass wir wachen sollen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Das ist also das Auftreten des Teufels, wenn er mit Brutalität und Gewalt gegen die Gläubigen vorgeht. Durch Verfolgung, Unterdrückung, durch Spott und Hohn. Das ist der brüllende Löwe. Aber dann, Kapitel 38, sehen wir, in dieser Zeit gab es noch eine zweite Prüfung. Hiskia wurde todkrank. Und so kam also die Prüfung Gottes durch Krankheit. Und dann eine dritte Prüfung in Kapitel 39. Das war eine Prüfung durch den Feind als Schlange. In 2. Korinther 12, Vers 3 werden wir gewarnt, dass der Satan uns versuchen kann, wie die Schlange einst Eva verführte. Und da werden wir sehen, in Kapitel 39 kam die Welt ganz anders als Assyrien. Nicht mehr als brüllender Löwe, sondern als zischende Schlange. Das waren die Babylonier. Aber auch diese Prüfung war sehr, sehr gefährlich. Noch etwas zu diesen Kapiteln. Diese vier Kapitel bilden eigentlich den Übergang von Teil 1 zu Teil 3. Im ersten Teil hatten wir ausführliche Kapitel gefunden, die den Feind Assyrien beschreiben. Aber im dritten Teil, ab Kapitel 40 bis zum Schluss, werden wir viele Stellen finden über den Feind Babylon. Und so bilden diese Kapitel eigentlich den Übergang. Sie sprechen zuerst von Assyrien und dann im letzten Kapitel 39 geht es um einen neuen Feind, Babylon, der dann eben ein besonderes Thema in Kapitel 40 bis 66 sein wird. Und so bildet also dieser Teil Römisch 2, 36 bis 39, eine ganz natürliche Brücke von den Kapiteln 1 bis 35 rüber zu 40 bis 66. So, jetzt können wir der Reihe nach die Verse durchgehen. Ich habe schon gelesen bis Vers 3. Da wird erwähnt das 14. Jahr des Königs Hiskia. In 2. Könige und 2. Chroniker sehen wir, im 4. Jahr, da kam Assyrien gegen das Zehnstämmereich, um es zu zerstören. Jetzt sind wir also 10 Jahre später, im Jahr 713 vor Christus. Und nun kamen die, was zu befürchten war, die Assyrer auch gegen das Südreich Juda. Krieg Assyriens gegen Judäa. Nicht wahr? Wir lesen in Vers 1, da zog Sanherib, der König von Assyrien, herauf, wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Man hat bei den archäologischen Grabungen im Nordirak ein keilinschriftliches Prisma gefunden. In Ninive im Jahr 1830. Man nennt das das Taylor Prisma. Das ist im Britischen Museum in London ausgestellt. Und darauf beschreibt Sanherib seinen Krieg gegen Judäa zur Zeit von Hiskia. Er erwähnt den König Hiskia namentlich und rühmt sich, dass er alle ummauerten Städte in Judäa erobert habe. Das stimmt schön überein mit Vers 1 hier. Herauf wieder alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Und dann sagt er weiter, ich habe Hiskia in Jerusalem eingeschlossen wie einen Vogel im Käfig. Das Interessante ist, auf diesem Prisma erwähnt er also, er habe 46 Städte erobert in Judäa und er habe Hiskia eingeschlossen wie einen Vogel. Und bei diesen großen Leuten von früher muss man ein bisschen kritisch lesen. Das war ja schon bei den alten Ägyptern so. Die haben ja nur ihre Erfolge aufgeschrieben. Ihre Niederlagen nie. Also wenn man in Ägypten große Stelen und Inschriften sucht über Niederlagen der Ägypter, dann sucht man einen falschen Ort. Dort wird man nur ihre Siege finden. Und das war bei den Assyrern genauso. Die wollten sich verherrlichen für die spätere Zeit und darum haben die auf Keilschrift solche Dinge überliefert. Und das war übrigens auch die bessere Art als mit CD. Ja, ich meine, das hält länger. Also mit Keilschrifttafeln und Tonprismen, das ist haltbar für Jahrtausende, aber mit CDs, da muss man froh sein, wenn das ein paar Jahre gut geht. Und man, auch auf dem PC muss man die Dinge immer wieder abspeichern, damit eben für spätere Jahre nicht alle schönen Fotos doch wieder verloren gehen. Aber das Beste wäre also Keilschrifttafeln. Ja, und so ist das also erhalten. Und dieser Sanherib verherrlicht sich, rühmt sich, er habe Hiskia eingeschlossen, aber er beschreibt nichts von einer Eroberung Jerusalems. Ja, konnte er auch nicht. Jerusalem hat er nicht erobert. Und diese Kapitel zeigen eben, wie Gott eingegriffen hatte, dass die Assyrer vor dem Tor Jerusalems Halt machen mussten. Nun, das hatte der Prophet Micha schon längst vorausgesagt. In Micha 1 beschreibt er, wie eine Stadt nach der anderen erobert werden soll in Judäa. Das hatten wir damals, als wir Micha durchgenommen hatten. Hier haben wir das ja angeschaut. Ich lese ganz kurz Micha 1, Vers 8. Darum will ich klagen und heulen, will entblößt und nackt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten gleich den Schakalen und eine Trauer gleich den Straußen, denn ihre Schläge sind tödlich. Denn es kommt bis Judäa. Es reicht bis an das Tor meines Volkes. Also Micha sagt, diese Schläge gegen die 10 Stämme, die vorher in den Versen vorher beschrieben werden, das ist nicht alles. Das geht weiter. Es wird auch Juda drankommen. Tödliche Schläge. Aber dann heißt es, es kommt bis Juda, es bis an Jerusalem. Und nicht bis in Jerusalem hinein, sondern nur bis an Jerusalem. Und zwar bis an das Tor meines Volkes. Ja, steht hier. Und in Jesaja 36 lesen wir, da werden alle Städte erobert von Sanherib und dann schickt er den Rabschake nach Jerusalem. Und er steht da draußen vor den Toren Jerusalems und versucht da jetzt Hiskia weich zu kriegen. Aber ohne Erfolg. Er kann Jerusalem nicht erobern, denn Micha hatte vorausgesagt, es wird nur kommen bis ans Tor Jerusalem. Und von da an muss er dann später abziehen. Aber davon mehr. Nun wird hier weiter beschrieben, wie Judäa verwüstet wird. Berichtet es nicht in Gad. Weinet nur nicht. Zu Bethlehafra wälze ich mich im Staub. Bethlehafra heißt Staubheim. Das ist voller Wortspiele. Also zu Staubheim wälze ich mich im Staub. Ziehe hin, Bewohnerin von Schaffir, in schimpflicher Blöße. Die Bewohnerin von Zaanan ist nicht ausgezogen. Die Wehklage Bet Ezels wird dessen Rastort von euch wegnehmen. Denn die Bewohnerin von Marot und so weiter. Bis Vers 16 wird beschrieben, wie all diese Städte in Juda drankommen werden. Nur nicht die Stadt Jerusalem. So hat sich das erfüllt. Jetzt zurück zu Jesaja 36, 1, Vers 2. Da wird der Rabschake, in dem Moment, als Sanherib mit seiner Armee in Lachis war, Lachis ist war eine ganz wichtige Stadt in Judäa, im Bereich zwischen Jerusalem und dem Mittelmeer. Und das war die stärkste Stadt nach Jerusalem. Da war er gerade dran und dann hatte den Rabschake, den Obermundschenk, der gleichzeitig Oberbefehlshaber der Armee war, schickte er ab nach Jerusalem. Und dann wird hier genau gesagt, wo der hinkam. Er hielt an der Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße des Walkerfeldes. Jetzt, wenn wir zusammen nach Jerusalem gehen würden, kann ich genau die Stelle zeigen, wo der stand. Weil, erstens mal werde ich den oberen Teich zeigen in der Davidstadt, den man erst vor ein paar Jahren ausgegraben hat. Von dem wusste man gar nicht, wo der ist. Seit ein paar Jahren ist er ausgegraben und ich war schon drin, unten im Teich, bin ich drin gestanden. Also das, was man vor Jahren gar nicht wusste, wo das war, da kann man also sogar heute hineinsteigen. Und dann gibt es von dort aus eine Wasserleitung runter, das ist der sogenannte Siloa-Kanal. Das ist nicht der Hiskia-Tunnel. Der Siloa-Kanal wurde gegraben durch den Felsen hindurch, 300 Meter lang, schon von den Kanaanitern um 1800 vor Christus. Und ganz am Ende dieses Kanals, könnte ich dort auch zeigen, gibt es riesige Fenster in diesem Kanal, und dort floss das Wasser des Kanals automatisch runter ins Kidron-Tal und hat dort die Gärten bewässert. Also dort, wo heute das Dorf Siloam ist, bei der Davidstadt, dort unten waren diese Gärten. Und woher kam das Wasser? Ja, dort beim oberen Teich war gerade nebendran war die Gichon-Quelle. Eine ganzjährige, massive Quelle, die sprudelt auch heute noch. Und die hat das Wasser geliefert für diesen Siloa-Kanal, der da runterführte. Und dann heißt es, er stand dort bei dieser Wasserleitung, die da zum oberen Teich gehört, an der Straße des Walkerfeldes. Ja, jetzt müssen wir da von der Davidstadt runterschauen ins Dorf Siloam. Und dann würde ich dort zeigen, sieht man das, dieses Minarett dort unten? Ja, gut. Und genau dort ist Bir Ayub, der sogenannte Hiobs, die Hiobsquelle, also Hiobsbrunnen. Und dort war eben diese Quelle, die in der Bibel genannt wird, die Walkerquelle, Ein Rogel. Ich habe hier alle Stellen aufgeführt, wo sie vorkommt, in Josua 15, 18, 2. Samuel 17, 17 und 1. Könige 1, Vers 9. Rogel heißt Walker. Das ist also ein professioneller Wäscher. Und darum war dann eben der Name genannt von der Wasserleitung, vom Ende der Wasserleitung hin zu Bir Ayub, Ein Rogel. Das war dann der Weg des Walkerfeldes. Ja. Und dort eben stand er, außerhalb der Stadtmauern. Wir können also ganz genau sagen, wo das Gespräch da stattgefunden hat. Es fällt auf, Hiskia ist da nicht beteiligt, sondern nur drei Minister von Hiskia. Eliakim, Shebna und Joach, Benasaf. Diese drei gehen raus. Was ist der Grund, dass Hiskia selber nicht hinausging? Die Antwort könnte in Kapitel 38, Vers 1 sein, denn dort steht: In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben. Es wird nicht genau gesagt, an welchem Tag, ob das gerade von Anfang war oder nachher. Auf jeden Fall in dieser Zeit, wo diese Armee kam gegen Jerusalem. Und das war schon eine schreckliche Prüfung. Hiskia kam in größte Bedrängnis. In dieser Zeit wurde er auch noch schwer krank. Also zwei Schläge kamen über diesen Mann, der eine Erweckung ausgelöst hatte. Und jedenfalls sehen wir, er selber geht da gar nicht hin, sondern schickt Minister. Und jetzt lese ich ab Vers 4. Und der Rabschake, das Wort Rab heißt großer, Ober, und Schake, das heißt Mundschenk. Also der Obermundschenk, das heißt der, der auch das größte Vertrauen des Königs haben musste. Denn Mundschenken sollten solche sein, die nie Gift hineinmischen. Ja, darum war das eben eine der höchsten Positionen, die man in einem Königreich haben konnte. Und darum war der also nicht nur Ausschenker von Wein, sondern war gleichzeitig Oberbefehlshaber der Armee. Und der Rabschake sprach zu ihnen: Sage doch zu Hiskia! Ja, der rief ja draußen, oder? Und die waren oben auf der Stadtmauer. So spricht der große König, der König von Assyrien. Was ist das für ein Vertrauen, womit du vertraust? Ich sage, nur ein Wort der Lippen ist Rat und Macht zum Krieg. Nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Es war nämlich so, Hiskia hatte sich noch früher überlegt, war falsch, was mein Vater gemacht hat. Der hat den Assyrern Tribut bezahlt. Aber wir sind das Volk Gottes. Wir müssen den Assyrern keinen Tribut bezahlen. Und dann hat er die Tributzahlungen eingestellt. Und das hat natürlich die Assyrer wütend gemacht. Und dann kamen sie gegen Judäa. Und das wird dann auch in 2. Könige berichtet. In dieser Not in Judäa, plötzlich wurde Hiskia weich. Und er hat gesagt, du kannst mir sagen, was ich dir bezahlen muss. Und er hat ihm eine riesen Gold- und Silbersumme genannt. Und das musste er alles zusammenkramen und dem abgeben. Und er hatte dem Feind das Materielle gegeben, weil er schwach wurde in der Prüfung. Aber dann bedeutet das nicht, dass die Assyrer dann gegangen wären. So ist der Feind. Wenn er das Materielle von uns genommen hat, dann will er auch die Seelen. Und so ging die Prüfung eben weiter. Das hat gar nicht geholfen. Aber die machen ihm den Vorwurf, nun, auf wen vertraust du, dass du dich wider mich empört hast? Und er hat auf Gott vertraut. Er hat sich gesagt, Gott will doch bestimmt nicht, dass wir den Assyrern Tribut bezahlen. Und wenn ich jetzt nicht mehr bezahle, vertraue ich, dass Gott dann uns hilft. Siehe, du vertraust auf jenen geknickten Rohrstab, auf Ägypten, der, wenn jemand sich auf ihn stützt, ihm in die Hand fährt und sie durchbohrt. So ist der Pharao, der König von Ägypten, allen, die auf ihn vertrauen. Ich habe erklärt, Assyrien war die Großmacht im Nahen Osten. Aber es gab noch eine zweite große Macht, das war Ägypten. Und gerade diese Nationen im Zwischenfeld zwischen Nordirak und Ägypten, die kamen automatisch auf die Idee, wenn Assyrien gegen uns kommt, dann müssen wir mit den Ägyptern zusammenspannen. Dann können wir etwas ausrichten. Und wir haben aber in Jesaja wiederholt gelesen in früheren Kapiteln, wie Jesaja gewarnt hat vor dem Vertrauen auf Ägypten. Ägypten ist immer ein Betrug, wenn man sich auf Ägypten verlässt, anstatt auf den Herrn. Ich lese zum Beispiel Kapitel 31, Vers 1, hatten wir alles schon studiert. Wehe denen, welche nach Ägypten hinabziehen um Hilfe, auf Rosse sich stützen und die ihr Vertrauen auf Wagen setzen, weil ihr viele, und auf Reiter, weil sie zahlreich sind, und die auf den Heiligen Israels nicht schauen und nach dem Herrn nicht fragen. Und so weiter. Und da wird in Vers 3 erklärt, und die Ägypter sind Menschen und nicht Gott, und ihre Rosse sind Fleisch und nicht Geist. Ja, so war Hiskia schon längst gewarnt von dem Propheten Jesaja, ja nicht auf Ägypten zu vertrauen. Und es wird auch nirgends im Bibeltext gesagt, dass Hiskia auf Ägypten vertraute. Aber der Assyrer macht ihnen den Vorwurf, ja, du vertraust ganz bestimmt auf Ägypten. Und Ägypten wird dir nicht helfen. Auch die Ägypter hatten keine Chance gegen uns, große Assyrer. Und die waren wirklich sehr überzeugt von ihrer Größe. Und wer das nicht glaubt, der muss mal nach Berlin kommen, ins Pergamonmuseum. Die haben eine wunderbare Abteilung Assyrien. Und da kann man konkrete Leute aus dem Alten Testament, Salmanassar, und hier haben wir den Sanherib, und dann den Esarhaddon, die kann man dort zeigen. Wir haben keine Fotos, aber wir haben die in Stein geschlagen. Wir wissen, wie die Leute ausgesehen haben. Und da ist zum Beispiel einer der assyrischen Könige abgebildet, riesig, so übermenschlich groß, und dann ein Feind unten als kleines Männchen, der sich verbeugt vor dem großen König von Assyrien. Das ist genau dieser Stil wie hier. Da wird betont, der große König von Assyrien. Also Sanherib und Esarhaddon kann man in Berlin anschauen. Salmanassar, denke ich aber auch. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ja, und dann Vers 7. Und wenn du zu mir sprichst, auf den Herrn, unseren Gott, vertrauen wir. Ist er es nicht, dessen Höhen und dessen Altäre Hiskia hinweggetan, der zu Juda und zu Jerusalem gesagt hat, vor diesem Altar sollt ihr anbeten. Da muss man die Vorgeschichte kennen. Vater Ahas hat eine Kopie anfertigen lassen von einem Altar aus Ninive. Und hat den Altar Gottes in Jerusalem, im Salomo-Tempel, hat er auf die Seite schieben lassen und hat diese Kopie des assyrischen Altars im Salomo-Tempel aufgestellt. Und Hiskia hat sich nicht gesagt, ja, also das war doch immerhin mein Vater, der es gemacht hat. Nein, der hat das wieder rückgängig gemacht. Aber sehen wir, das wussten die Assyrer. Die wussten genau, was da gegangen ist. Und er macht das als Vorwurf, dass er eben diese Dinge da so verändert hat. Hiskia hat wieder gesagt, so wie dieser ursprüngliche Altar, vor dem sollt ihr anbeten. Und dann Vers 8. Und nun lass dich doch ein mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Und ich will dir 2000 Rosse geben, wenn du dir Reiter darauf setzen kannst. Und wie wolltest du einen einzigen Befehlshaber von den geringsten Knechten meines Herrn zurücktreiben? Aber du vertraust auf Ägypten wegen Wagen und wegen Reiter. Und nun bin ich ohne den Herrn wieder dieses Land heraufgezogen, um es zu verheeren. Der Herr hat mir gesagt, ziehe hinauf in dieses Land und verheere es. Also das spottet ihr. Er sagt, schaut mal, ihr Juden, ihr seid sowieso ein Nichts. Ich könnte ja euch so 2000 ausgezeichnete Kriegsrosse geben, ihr werdet nicht mal in der Lage, da 2000 Reiter draufzusetzen. Und ihr wollt da euch irgendwie empören gegen uns. Und dann sagt er in Vers 10, übrigens, der Gott der Bibel, er sagt, der Herr, also Yahweh im Hebräischen, der habe ihm den Auftrag gegeben, er müsse dieses Land zerstören. Also merken wir, der zieht alle Register. um zu argumentieren. Bis hin, überhaupt, es ist Gottes Wille, dass auch Jerusalem zerstört wird. Und jetzt Vers 11. Und Eliakim und Schebna und Joach sprachen zu dem Rabschake: Rede doch zu deinen Knechten auf Aramäisch, denn wir verstehen es. Und rede nicht zu uns auf Jüdisch vor den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Also der hat Hebräisch sprechen können. Das ist schon erstaunlich. Ein Assyrer. Also irgendwie hat der Hebräisch lernen können. Es gab ja keine Mikroklubschule oder sowas. Aber trotzdem, er hat die ganze Rede auf Hebräisch gehalten. Und diese Minister sagen, bitte könntest du Aramäisch sprechen. Das war ja eine damals schon sehr verbreitete Verkehrssprache. Später im Babylonischen Reich und besonders im Persischen Reich wurde das die Weltsprache. Von Pakistan bis nach Ägypten. Mit Aramäisch kam man da durch. Und später kam Alexander der Große und dann wurde Aramäisch abgelöst durch Griechisch. Dann wurde das Weltsprache bis zum Römischen Reich. Und heute ist es Englisch. Ja, aber da habe ich einiges ausgelassen dazwischen. Aber nur um zu sagen, das hat immer wieder so gewechselt. Und also Aramäisch wäre die Sprache gewesen, die in der politischen Welt da gesprochen worden wäre. Und die Minister sagen, bitte sprich nicht Hebräisch, sprich Aramäisch. Wir verstehen das. Aber dann hört das Volk nicht, was du sagst. Die waren also als Führer des Volkes besorgt, dass das Volk nicht durcheinander gebracht wird durch diese bösen Reden. Sie waren bereit, sich mit dem Falschen auseinanderzusetzen, aber sie wollten die übrigen, die eben nicht dieses Wissen hatten wie sie, die wollten sie nicht verunsichern lassen. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Und dann die Antwort, Vers 13, und der Rabschake trat hin und rief mit lauter Stimme auf Jüdisch und sprach. Der wollte ja gerade alle durcheinander bringen. Hört die Worte des großen Königs, sie waren groß, des Königs von Assyrien. So spricht der König, dass euch Hiskia nicht täusche, denn er wird euch nicht zu erretten vermögen. Also er stellt klar Hiskia als einen Betrüger hin, der durch sein Vertrauen auf Gott gar nicht helfen könne. Und dass euch Hiskia nicht auf den Herrn vertröste, indem er spricht, der Herr wird uns gewisslich erretten. Und jetzt redet ihr gegen den wahren Gott. Also ja, nicht irgendwie hören, wenn Hiskia euch zum Vertrauen auf den Herrn anspornt, das wird gar nichts nützen. Und das ist natürlich noch schlimmer. Einerseits war es schlimm, dass er gegen Hiskia, der ein treuer Mann war, redete, aber dann redet er wirklich gegen Gott. Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Also das wäre eine falsche Aussage von Hiskia. Hört nicht auf Hiskia! Denn also spricht der König von Assyrien, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus, so sollt ihr an jeder von seinem Weinstock und jeder von seinem Feigenbaum essen und an jeder das Wasser seines Brunnens trinken, bis ich komme und euch in ein Land hole wie euer Land, ein Land von Korn und Most, ein Land von Brot und Weinbergen. Ja, also er sagt, ihr könnt euch freiwillig ergeben, machen wir gar keinen Krieg. Ihr kommt einfach da aus der Stadt raus, ergebt euch und dann könnt ihr da in Ruhe hier wieder wohnen für eine gewisse Zeit, bis dann die assyrische Armee kommt und euch abholt. Ihr werdet dann deportiert werden in ein ganz anderes Gebiet. Aber das ist genauso gut wie das Land Israel. Kommt gar nicht drauf an, wo ihr wohnt. Hauptsache, es ist ein gutes Land. Ja, und wenn wir wissen, wie wichtig dieses Land für Gott ist, der genau dieses Land Israel versprochen hatte, schon den Erzvätern Abraham, Isaac und Jakob, da sehen wir, der Feind will diesem Volk das Land wegnehmen. Geht doch irgendwo dahin. Nicht wahr? Auch seit dem 17. Jahrhundert hat man so in der Weltpolitik sich Gedanken gemacht, die Juden haben keine Heimat mehr. Sind zerstreut in aller Welt und niemand will sie. Alle hassen sie. Die sollten wieder ein Zuhause haben. Und dann kamen verschiedene Projekte, wo man die Juden ansiedeln könnte. Es gab Projekte in Argentinien oder in Brasilien. Man hat vorgeschlagen, oder bei den Niagara Falls in Amerika, in den USA. oder man könnte sie in der Türkei ansiedeln oder in Uganda oder in Vietnam oder in Melbourne. Wirklich alle 5 Kontinente wurden vorgeschlagen. Irgendwo die Juden sollen eine Heimat haben. Aber Gott hat in seinem prophetischen Wort gesagt, Hesekiel 36, Vers 24, dass er sie sammeln wird aus allen Nationen und wird sie in ihr Land zurückführen. Nicht nach Melbourne, nicht nach Argentinien, nicht nach Birobidjan, zwischen, das war auch vorgeschlagen, zwischen China und Russland. Nein, ins Land Israel. Da sehen wir auch den Feind, er will ihnen das Land streitig machen, aber sie kommen ein gleich gutes Land. Nein, der Feind kann uns nie das geben, was Gott uns gibt. Und wenn er uns irgendeinen Ersatz geben will, anbietet für das, was Gott uns schenkt als Gläubige, es ist immer ein Betrug. Vers 18, dass euch Hiskia nicht verführe, indem er spricht, der Herr wird uns erretten. Also hier wird Hiskia sogar als Verführer des Volkes hingestellt. Haben die Götter der Nationen an jeder sein Land von der Hand des Königs von Assyrien errettet? Wo sind die Götter von Hamat? Das ist im heutigen Syrien, Hama. Und Arpad, wo die Götter von Sepharvaim? Und haben sie Samaria von meiner Hand errettet? Das hat ja Hiskia erlebt. Das war die Hauptstadt der 10 Stämme und die wurde zerstört. Welche sind es unter allen Göttern dieser Länder, die ihr Land von meiner Hand errettet haben, dass der Herr Jerusalem von meiner Hand erretten sollte? Und sie schwiegen still und antworteten ihm kein Wort. Denn es war das Gebot des Königs, der gesagt hatte, ihr sollt ihm nicht antworten. Also jetzt spottet er wieder gegen den wahren Gott und sagt, die Götter der anderen Völker hatten auch keine Chance. Wir haben all diese Völker im Nahen Osten erobert, diese Götter haben nicht geholfen. Und jetzt meint ihr, euer Gott, Yahweh, könne jetzt etwas ausrichten. Also er stellt den wahren Gott auf die gleiche Ebene mit den anderen Göttern dieser Welt. Das ist Lästerung. Aber genau das macht man heute in der Schule im Unterricht Ethik und Religionen. Da wird fahrplanmäßig wird gelehrt, man soll alle Religionen als gleichwertig hinstellen. Und gegenüber Wissenschaft natürlich als minderwertig. Das schon. Nicht wahr? Wenn es geht um die Erklärung, wie die Welt entstanden ist, dann darf man natürlich nicht die religiösen Vorstellungen der Völker bringen. In Biologie und Naturwissenschaft allgemein, da gilt nur die Evolutionslehre. Aber Schöpfungsberichte in der Mehrzahl, die darf man in Ethik und Religionen bringen und da müssen alle Religionen gleich behandelt werden. Das heißt, also wir sind heute an dem Punkt angelangt und das in einem Land, das eine christliche Tradition hatte über Jahrhunderte, wo man wie der Rabschake den wahren Gott, den Gott der Bibel, auf die gleiche Stufe stellt mit den Göttern der Heiden. Und interessant, Hiskia hat gesagt, mit dem Mann müsst ihr gar nicht diskutieren. Einfach schweigen. Der soll seine Geschichte erzählen. Der wird sowieso nicht auf irgendwelche Argumente hören. Einfach schweigen. Ich war so, hat der Herr Jesus auch reagiert vor dem Sanhedrin, als er zum Tode verurteilt wurde, vor Kaiaphas. Er hat keine Antwort gegeben. Er hat geschwiegen. Und er hat früher genug geredet. Die Evangelien sind voll davon, wie der Herr Jesus mit den verschiedenen Gruppen des Judentums gesprochen hat und er hat argumentiert, bis sie nichts mehr sagen konnten. Also bis zu dem Punkt gebracht, wo sie nicht mehr argumentieren konnten. Das sagt das Neue Testament ganz eindeutig. Aber dann, als alles klar war, bevor die Gerichtsverhandlung begann, war schon beschlossen, er soll sterben. Da hat der Herr nicht mehr gesprochen. Da, wo klar war, es wird gar nichts mehr ändern, da war gewissermaßen die Gnadenzeit vorbei und der Herr hat geschwiegen. Und auch hier hat Hiskia ihn geboten, ihr sollt mit ihm gar nicht sprechen. Einfach nichts sagen. Vers 22, und Eliakim, der Sohn Hilkias, der über das Haus war, und Schebna, der Schreiber, und Joach, der Sohn Asafs, der Geschichtsschreiber, kamen zu Hiskia mit zerrissenen Kleidern und berichteten ihm die Worte des Rabschake. Also, sie tun genau, was ihr Auftrag war. Sie mussten jetzt diese schlimme Situation dem König vorlegen. Hiskias Reaktion, 37,1. Und es geschah, als der König Hiskia es hörte, da zerriss er seine Kleider und hüllte sich in Sacktuch. Also wie die Minister reagiert auch König Hiskia. Das Zerreißen der Kleider ist der Ausdruck des innerlichen Zerbruchs. Ich war in Joel 2, ich habe da auf dem Blatt die Stelle angegeben, wird gesagt, man solle das Herz zerreißen und nicht die Kleider. Damit will Gott sagen, also nicht einfach ein äußerliches Symbol und so tun, als ob, sondern es geht darum, dass die Umkehr wirklich im Herzen stattfindet. Aber wenn es im Herzen stattfindet, dann war es von dem her nicht falsch, dass Hiskia seine Kleider zerriss. Aber eben, das Äußere darf nicht das Innere ersetzen. Und so war das also der Ausdruck des inneren Zerbruchs von Hiskia. Und das zeigt uns, der Mann stand nicht einfach über den Problemen. Er wusste, dass der Herr über allem steht, aber er selber war wirklich in größter Bedrängnis. Aber nun, der Satz geht ja gleich weiter. Und ging in das Haus des Herrn. Dann ging er da von seinem Palast hinauf, auf den höchsten Punkt des Zionsberges, dort war der Tempel. Also er sucht beim Herrn Zuflucht in der Not. Und er sandte Eliakim, der über das Haus war, und Schebna, den Schreiber und die Ältesten der Priester, in Sacktuch gehüllt zu dem Propheten Jesaja, dem Sohne Amoz. Und sie sprachen zu ihm, so spricht Hiskia, dieser Tag ist ein Tag der Bedrängnis und der Züchtigung und der Schmähung. Denn die Kinder sind bis an die Geburt gekommen, aber da ist keine Kraft zum Gebären. Vielleicht wird der Herr, dein Gott, die Worte des Rabschake hören, welchen sein Herr, der König von Assyrien, gesandt hat, um den lebendigen Gott zu verhöhnen. Und wird die Worte bestrafen, die der Herr, dein Gott, gehört hat. Erhebe denn ein Gebet für den Überrest, der sich noch vorfindet. Also, Hiskia wendet sich an Gott, er geht in den Tempel. Zweitens, er will wissen, was das Wort Gottes sagt. Und darum schickt er die Delegation zu dem Propheten Jesaja. Nicht wahr? Wir müssen keine Delegation mehr zu Jesaja schicken. Wir haben sein Buch. Was sagt die Bibel? Das ist die große Frage. Und weiter, er bittet um Fürbitte. Erhebe denn ein Gebet für den Überrest, der sich vorfindet. Ja, er war überzeugt von der Wirksamkeit des Gebets. Vers 5. Und die Knechte des Königs Hiskia kamen zu Jesaja. Und Jesaja sprach zu ihnen, also sollt ihr zu eurem Herrn sagen, so spricht der Herr, Yahweh auf Hebräisch, dieser Gott, den der Rabschake verhöhnt hatte. Fürchte dich nicht vor den Worten, die du gehört hast, womit die Diener des Königs von Assyrien mich gelästert haben. Siehe, ich will ihm einen Geist eingeben, dass er ein Gerücht hören und in sein Land zurückkehren wird. Und ich will ihn durchs Schwert fällen in seinem Land. Also er kriegt eine Prophetie, die Assyrer werden wieder heimkehren. Das heißt, bevor Jerusalem zerstört wird. Die werden etwas hören, das ihnen Angst macht, und dann gehen sie heim. Und dort, zu Hause, wird der König, der große König Sanherib, ermordet werden. Vers 8. Und der Rabschake kehrte zurück und fand den König von Assyrien streitend wider Libna. Nicht wahr? Er kam ja, als die assyrische Armee dran war, Lachis zu zerstören. Übrigens, die Ruinen von Lachis kann man anschauen heute in Jerusalem, in Israel. Und dann ging die Armee noch zu einer weiteren Stadt, eben nach Libna. Denn er hatte gehört, dass er von Lachis aufgebrochen wäre. Und er hörte von Tirhaka, dem König von Äthiopien oder von Kusch, sagen, er ist ausgezogen, um wieder dich zu streiten. Und als er es hörte, sandte er Boten zu Hiskia und sprach, so sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sprechen und sagen. Ja, jetzt geht er dahin und plötzlich hören die eine Nachricht, der Tirhaka sei mit seiner Armee aufgebrochen, um gegen die Assyrer vorzugehen. Wer ist dieser Tirhaka? Wir wissen genau, wie der Mann ausgesehen hat. Ich habe das aufgeführt bei Kapitel 37, Vers 9. Tirhaka, oder in der Literatur findet man auch den Namen etwas geändert, Taharka. Das war der dritte kuschitische Pharao der 25. Dynastie. Seine Statue kann man in Paris bewundern, im Louvre, in diesem großartigen Museum. Ja, also da können wir biblische Personen, eine nach der anderen, können wir genau anschauen, wissen, wie die ausgesehen haben. Kusch bedeutete damals speziell Sudan. Und ich war in der ägyptischen Geschichte gab es Pharaonen, hauptsächlich aus dem, was wir heute Ägypten nennen. Aber es gab auch Pharaonen, die haben vom Sudan her, das war dann ein umfassendes Reich, Sudan-Ägypten, haben die von dort her regiert. Und damals war ein Schwarzafrikaner, war Pharao. Und der war gefürchtet. Und jetzt kommt eben dieses Gerücht, das den Assyrern Angst macht. Jetzt kommt plötzlich Druck von Afrika her. Ich lese weiter. Vers 10. So sollt ihr zu Hiskia, dem König von Juda, sprechen und sagen, dass dich nicht täusche dein Gott, auf den du vertraust, indem du sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Wir haben bisher gesehen, in Kapitel 36, 4 bis 10, das war eine Botschaft von Assyrien an Hiskia. Und dann haben wir in den Versen 13 bis 20 gehabt, eine Botschaft Assyriens an das Volk. Und jetzt haben wir hier eine Botschaft an Hiskia gerichtet. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, indem sie sie vertilgten. Und du solltest errettet werden? Haben die Götter der Nationen, welche meine Väter vernichtet haben, sie errettet? Gosan und Haran und Rezef und die Kinder Edens, die in Telassar waren? Wo ist der König von Hamat und der König von Arpad und der König der Stadt Sepharvaim, von Hena und Iva? Sag ich alles Schnee von gestern, ja? Kommen ein paar Namen dazu noch. Also wieder das Argument, andere Götter konnten auch nicht helfen und du, Hiskia, meinst, dein Gott würde euch helfen. Nun, das war diesmal eine Briefbotschaft. Er bekam also einen Brief zugesandt, der an Hiskia gerichtet war. Und was tut Hiskia damit? Vers 14. Und Hiskia nahm den Brief aus der Hand der Boten und las ihn. Er konnte lesen und schreiben. Ja, das ist noch eine wichtige Sache. Ich meine, wie war das mit den Fürsten der Helvetier und der Germanen damals hier? Das waren alles Wilde damals. Europa war ein Kontinent von Wilden und die konnten doch gar nicht schreiben und lesen. Und die haben ihre Geschichten am Lagerfeuer von einer Generation an die andere weitergegeben. Aber die Menschen in der Bibel, auch schon bis Abraham zurück, das waren Leute aus Schriftkulturen. Und die haben nicht einfach Geschichtchen am Lagerfeuer so weitergegeben, sondern die wichtigen Dinge wurden aufgeschrieben. Und ein König damals im 8. Jahrhundert vor Christus, das älteste Schriftstück auf Deutsch ist, so ungefähr das Nibelungenlied, so 700 nach Christus.